Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Mit diesem Wochenspruch möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen, alle auf der Tannenhöhe, zum Gottesdienst. Und wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Ehepaar Pazzani. Herr Pazzani wird uns den Gottesdienst halten und ja, er ist ja kein Unbekannter. Wir kennen ihn, er ist Evangelist, Prediger, Schriftsteller und vieles mehr. Und sein Markenzeichen ist das Bibellesen. Im ERF gibt es ja diese Sendung Bibellesen mit Ulrich Pazzani. Ja. Und wir freuen uns, dass Sie das Wort uns auslegen heute Morgen. Vielen Dank. Ich möchte Verse aus dem Johannesevangelium lesen, Kapitel 1, Vers 1 bis 4 und 14. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir beten zusammen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in aller Welt. Du regierst. Du bist unser Licht und unser Heil. Du bist unser Leben und unsere Sonne. Unsere Welt ist dunkel, aber du bist der Retter. Du selbst bist im Wort. Und so nimm du unsere Herzen ein. Herr, segne du Pfarrer Pazzani beim Reden und uns beim Zuhören, mach du unsere Herzen weit auf. Danke, Herr. Amen. Dann darf ich Sie bitten.
Gucken wir. Guten Morgen. Sie sind auf einen fahrenden Zug aufgesprungen, falls Sie nicht an der ganzen Woche mit dabei sind. Aber die gute Nachricht ist, der Zug fährt erst gerade langsam an. In alten Zeiten konnte man da noch auf Züge aufspringen. Die sind natürlich längst vorbei, auch wenn der ICE nur ganz langsam anfasst, sind die Türen fest verrammelt. Und keiner kommt mehr rein. Das ist der Unterschied zum ICE heute Morgen. Wir haben ein Thema in dieser Woche und buchstabieren das buchstäblich durch die ganze Bibel und haben gestern ganz schüchtern angefangen. Das Thema hat Jesus selber gestellt in einem Streitgespräch, das wir in Johannes 5 lesen. Sagt er denen, die nicht mit ihm zurechtkommen, die Zweifel haben, ob das, was er sagt, eigentlich stimmt und so. Denen sagt er, ihr sucht doch in der Schrift, ihr lest doch die Bibel. Und ihr tut das ja doch mit der Erwartung, dass das ewige Leben ihr darin findet. Was für ein Kompliment, wenn man das einem Menschen zuspricht. Jesus spricht das da den Juden zu, mit denen er streitet, die ihn noch nicht angenommen haben. Also, ihr sucht in der Schrift, und weil ihr hofft, darin das ewige Leben zu finden. Und dann sagt er, die Schriften, also Mehrzahl, weil das Alte Testament ja aus vielen Schriften besteht, die Schriften sind es, die von mir zeugen. Also Jesus selber sagt, wenn wir das Alte Testament lesen, dann lernen wir Jesus kennen. Und man kann ja nicht genug staunen darüber, wenn man ihre Gesichter jetzt schaut, drücken die auch ein gewisses Staunen aus. Weil wir vermuten, wenn man Jesus kennenlernen will, liest man das Neue Testament. Jesus selber aber sagt, wenn ihr mich kennenlernen wollt, lest bitte das Alte Testament. Und wir tun das jetzt und wir fangen ganz vorne an bei den ersten Sätzen. Und der erste Satz ist nämlich, es macht deutlich, auch das ist uns fremd, als selbst als Christen ungewöhnlich zumindest, Jesus ist der Schöpfer. Wir lernen Jesus kennen und Jesus ist der Schöpfer. Das Schöpfungswort Gottes. Also wir lesen 1. Mose 1, Vers 1 bis 3, ersten Sätze der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, Gott und der Geist, und Gott sprach, es werde Licht, es ward Licht. Gott spricht. Und das setzt das Universum ins Dasein. Hier schafft er Masse und Energie, hat man in der Physik gelernt, das ist es am Anfang. Er sprach, es werde Licht, ist ja interessant. Im ersten Satz wird das Licht geschaffen und Sonne, Mond und Sterne kommen erst später. Sagen wir, manche Leute sagen, wie kann das sein? Ja, in der Physik kann man es lernen. Licht ist Masse, Energie, das ist die Schaffung, Erschöpfung des Daseins. So, und wo ist Jesus? Wir haben es gerade gelesen. Pastor Doris hat es uns gerade vorgelesen. Das Johannesevangelium beginnt damit. Das ganze Johannesevangelium will Jesus vorstellen. Ne? Aber womit fängt es an? Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Also das Schöpfungswort Gottes, das er spricht am Anfang. Es werde Licht. Und damit das Universum, die Schöpfung ins Dasein setzt. Also nicht nur unseren Planeten, auch nicht nur unser Sonnensystem, sondern auch die Millionen und Milliarden Lichtstraßen im Universum, die es gibt und die kluge Leute irgendwie erforschen, aber die meisten von uns keine Ahnung haben, wie groß das sein soll. Das setzt Gott am Anfang. Und so heißt es, Gott war das Wort. Das Schöpfungswort ist Gott selbst. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und nochmal, um es ganz deutlich zu machen, ohne dieses Schöpfungswort Gottes ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dann in Vers 14, Johannes 1, und das Wort ward Fleisch, also das Schöpfungswort Gottes, von dem es im ersten Vers heißt, Gott ist das Wort. Alles ist dadurch gemacht. Dieses Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. So wird ganz gedrängt im ersten Kapitel des Johannesevangeliums die ganze Offenbarungsgeschichte dargestellt, die auf Jesus zuläuft, die Herrlichkeit des Sohnes, und er ist das Wort Gottes in Person, durch das das Universum geschaffen ist. Sie mögen sich selber einmal testen, aber wenn Sie an Jesus denken, woran Sie dann denken? Ich meine, wenn wir Jesus kennen und ihm folgen, dann ist für uns eigentlich der wichtigste Einstieg, er ist für uns Mensch geworden, am Kreuz gestorben und auferstanden. Durch sein Sterben werden wir mit Gott versöhnt. Vergebung der Sünden. Ich darf vom Kind Gottes, vom Feind Gottes zum Kind Gottes werden. Das ist doch die Mitte, nicht wahr? Jesus. Und das ist völlig okay. Er ist unser Retter und Herr. Aber das Johannes-Evangelium von der ersten Zeile an fängt nicht damit an. Es berichtet nachher über alles, was Jesus gesagt und getan hat. Und der Höhepunkt der Evangelien ist immer Kreuzigung und Auferstehung. Alle vier Evangelien. Ein großer Theologe hat gesagt, die Evangelien seien eine Passionsgeschichte, Auferstehungsgeschichte mit einer Einleitung. Nicht wahr? In den Evangelien läuft alles auf Kreuzigung und Auferstehung zu. Ja, um Jesus kennenzulernen. Aber es beginnt damit, damit wir nicht zu klein von Jesus denken. Damit wir nicht denken, er kommt eigentlich gar nicht vor in der Welt, er hat gar nichts zu tun mit der Welt, in der ich lebe, weder mit der Natur, die so schön ist, noch mit dem Leben, das so viele Probleme hat, mit der ganzen Politik und so. Wir denken, das ist ja alles gottlos, das hat alles mit Jesus nichts zu tun. Er ist mein Erlöser, Gott sei Dank. Nein, sagt das Wort Gottes, sagt Jesus, setz es mal auf. Lass Jesus nicht schrumpfen. Sei dankbar, dass er dein Erlöser ist und für dich gestorben ist am Kreuz und der Vergebung der Sünden gibt. Aber denke nicht zu klein von ihm. Denke nicht zu klein von ihm. Deine Lebenssicht wird schrumpfen. Du sollst wissen, es gibt nichts in der Welt. Wir gehen spazieren hier im herrlichen Schwarzwald und denken dann nichts, nichts ohne Jesus. Aber wir gehen auch durch die Turbulenzen unserer Tage und der Welt, lesen Zeitungen und denken, um Himmels Willen, wo soll das alles hingehen? Es gibt nichts in dieser Welt, das nicht mit Jesus zu tun hat. Er ist der Schöpfer. Er ist der Schöpfer. Da besteht die Bibel ganz gründlich drauf. Ich mute Ihnen das jetzt zu, wenn Sie die Bibel haben, können Sie gerne mit abstimmen, damit Sie nicht denken, das wäre eine Randbemerkung in der Bibel, wo es jetzt nicht so schlimm wäre, dass man die nicht so im Blick hat und dass die einem nicht so täglich wichtig ist. Da möchte ich Ihnen sagen, wenn Sie die Bibel lesen, dann merken Sie auch im Neuen Testament, dass das überhaupt keine Randbemerkung ist, sondern das absolut zentral. Also, Johannes 1 haben wir gelesen. Jetzt gehe ich mal weiter zum 1. Korintherbrief, Kapitel 8. 1. Korintherbrief, Kapitel 8, da verhandelt der Paulus Fragen von Problemen in der Gemeinde in Korinth. Und um ihm eine Orientierung zu geben, schreibt er in Kapitel 8, Vers 6, gibt es Götzen, gibt es andere Götter, das ist so das Problem mit dem Teilnehmen an den Mahlzeiten, die in Götzentempel gehalten werden, das war das Problem konkret, aber jetzt wird es sehr grundsätzlich in Vers 6. So haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Er redet von Jesus und betont, alles ist durch Jesus geschaffen. Sagt er ausdrücklich im Zusammenhang des Problems, aber kann man das alles essen, kann man Fleisch essen und wenn man nicht weiß, woher das kommt und so, geschlachtet wurde, ist in so einer Metzgerei, die an einem Götzentempel angeschlossen war, ja, das ist das nicht. Also, es waren Riesenprobleme und konnten die Gewissen sehr. Und in dem Zusammenhang sagt er, pass mal auf, dass er in diesen Fragen der Auseinandersetzung mit einer götzendienerischen Umwelt, und das ist ja nichts anderes, wo wir heute leben, wenn ihr wisst, wie ihr euch orientieren sollt und euch nicht verheddert in Angst und Sorge und wer weiß was, müsst ihr wissen, wer Jesus ist. Und Jesus ist der Herr, der eine Gott, durch den alles geschaffen ist. Und alles auf ihn hin, er ist das Ziel, der Anfang das Ziel. Und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Wir sind nicht nur erlöst durch Jesus, wir sind geschaffen durch ihn. Das ist 1. Korinther 8. Und dann schlagen wir weiter in den Kolosserbrief. Da gibt es im ersten Kapitel ein gewaltiges Loblied auf Jesus, den Christus-Hymnus im Kolosserbrief Kapitel 1. Und der beginnt so: Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Thron oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und wir zu ihm. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Das war das zentrale Bekenntnis der Christengemeinde. Wahrscheinlich hat Paulus das hier schon übernommen, weil es ein Lied war, das in den christlichen Gemeinden gesungen wurde. Wenn die gesungen haben, fing es so an, ja, Jesus, in Jesus allein sehen wir Gott, Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und dann heißt ausdrücklich, alles geschaffen in ihm, wir in ihm geschaffen. Und dann heißt es nicht nur, also er ist der Anfang, alles zu ihm, er ist das Ziel und es besteht alles in ihm. Weiß nicht, wie Sie die Welt sehen. Wir denken immer, es geht jetzt so weiter. Ist alles ganz normal im Augenblick. Hoffentlich knallt es nicht gleich irgendwo und fliegt alles durcheinander. Aber solange es nicht knallt, ist ja alles normal. Nein, die Bibel hat ein anderes, völlig anderes Weltbild. Es besteht alles in ihm. Das heißt, dass wir im Augenblick erleben, dass diese Welt so schön ruhig ist und Bestand hat, ist ein aktives Werk von Jesus. In jedem Bruchteil, jeder Sekunde besteht die Welt durch die Aktivität von Jesus. Wenn er das nicht tun würde, würde die Welt, der Kosmos, die geordnete Welt, sofort ins Chaos zerfallen. Merken Sie, wie total anders unser Weltbild ist, unsere Weltsicht von der Bibel. Wenn ich also die Welt, die normale Welt in mich dauernd, um mich dauernd betrachte, als hätte sie zunächst mal mit Jesus nichts zu tun. Und mit Jesus habe ich nur zu tun, wenn ich jetzt in der Bibelstunde gehe und die Bibel aufschlage. Dann sagt die Bibel, du hast eine gottlose Weltsicht. Du lebst, als du betrachtest die Welt, als ob Jesus nicht da wäre. Dabei ist alles geschaffen durch ihn. Alles besteht in ihm und alles in dieser Welt hat ein einziges Ziel. Das heißt Jesus. Er wird kommen, er wird die Toten auferwecken, er wird das Weltgericht schaffen und er wird diese vergängliche Welt in die neue Welt Gottes ohne Tod, Leiden, Schmerz, Sünde verwandeln. Also, dass wir das erklären, ist nicht jetzt wichtig, ein theologischer Tiefsinn, den, sagen wir, sagt der normale Christ, ich habe genug anderes zu tun, was soll ich meinen Kopf belasten mit solchen komplizierten Gedanken. Nein, es geht darum, wie Sie Ihren Alltag leben und sehen. Die schönen und die schweren Sichten, Tatsachen. Und es ist eine der großen Nöte der Christenheit heute, dass wir bei aller Frömmigkeit und allen Liedern, die wir singen und alles, was wir so machen, im Grunde im Alltag unser Leben total gottlos leben. Weil Jesus ist immer die Ausnahme. Die Zeit mit Jesus ist immer die Ausnahme. Wir sagen, oh ja, habe ich nicht so viel Zeit, soll ich mehr haben? Und so ist auch schön, wenn ich mehr habe. Machen wir eine ganze Woche hin. Hier auf der Tannenhöhe hat man mehr Zeit mit Jesus. Ja, das ist toll, dass wir das haben. Aber das alles soll dazu hinführen, dass wir begreifen, Jesus, der Anfang in ihm besteht alles und er ist das Ziel. Ich will Ihnen nicht ersparen, auch noch ein drittes zentrales Wort aus dem Neuen Testament, nämlich die ersten Sätze aus dem Hebräerbrief zu lesen. Ich tue das, ich quäle Sie da ein bisschen jetzt mit diesem Marsch durch die Bibel, damit Sie mir wirklich abnehmen. Es geht hier nicht um eine Nebenaussage, sondern das sind im Neuen Testament zentrale Aussagen, dass der erste Satz der Bibel von der Schöpfung des Universums in Jesus unterstrichen wird. Also Hebräer 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch ihn, durch den er auch die Welten gemacht hat. Durch den er auch die Welten gemacht hat. Das ist die Kernaussage. Die erste, noch bevor der Hebräerbrief dazu kommt, dass Jesus auch der hohe Priester ist, für uns gestorben ist, das Opferlamm, das vollkommene Vergebung der Sünden, das ist nachher das Hauptthema des Hebräerbriefs. Will er am Anfang, ihr sollt wissen, wer Jesus ist. Durch ihn sind die Welten, also das Universum, Lutherbibel heißt es auch wieder, wie es im griechischen Urtext hat, die Welten, also da ist in der biblischen Offenbarung von Anfang an von der Welt, der Universen, nicht? Wie wir das ja aus der Astronomie heute auch wissen. Also darum geht es. Nichts ohne Jesus. Und das ist so wichtig, damit wir nicht meinen, wir lebten, wenn wir Jesus folgen, in irgendeiner kleinen Blase, in so einer Nische, in so einem Winkel, der immer kleiner wird, weil die Gemeinden schrumpfen in Deutschland jedenfalls. Wir haben ja dann auch das Gefühl, wir sind irgendwie so eine kleine Randgruppe. Und weil dieses Gefühl unter den Christen ausbreitet, schämen sie sich schon öffentlich ihre Gesichter als Christen zu zeigen, weil sie wissen, die Leute zeigen uns ja einen Vogel. Wer seid ihr denn? Ihr seid ja die total von vorgestern. Ihr habt überhaupt nicht begriffen, was los ist. Nein, umgekehrt werden es Hose. Die haben nicht begriffen, was in der Welt los ist. Wir kennen Jesus, der die Welt geschaffen hat, in jedem Bruchteil, jeder Sekunde erhält. Und der kommen wird in Herrlichkeit. Er ist das Ziel. Wir ehren ihn als den Schöpfer, das Schöpfungswort Gottes. Und nun ist das ja jetzt, das ist die grundlegende Wahrheit und das ist die endgültige Wahrheit, weil am Ziel, wenn er kommt, wird das wieder ohne Einschränkung so sein. Er wird sein, alles in allem. Aber wir leben ja in einer gestörten Schöpfung. Und das betrifft auch unsere Gottesbeziehung. Die ist gestört und wir brauchten eine geheilte Beziehung. Denn Sie, lassen Sie mich das kurz so sagen. Um die Welt zu begreifen von Jesus her, müssen wir kapieren, dass jeder Mensch, ganz egal wie er ist und was er glaubt und welchen kulturellen Hintergrund er hat und wie alt er oder wie jung er ist, ist ganz egal, jeder Mensch lebt in einer vierfachen Beziehung. Grundsätzlich. Jeder Mensch hat eine Beziehung zu Gott, denn kein Mensch hat sich selbst gemacht. Wir wurden geboren und das heißt, wir wurden geschaffen. So sagt es, wir durch ihn, Kolosserbrief, wir durch Jesus geschaffen. Die allermeisten Menschen haben Gott vergessen und haben auch vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Und jedenfalls die Mehrheit in unserem Land ist der Überzeugung, dass ihnen überhaupt nichts fehlt, wenn sie Jesus nicht haben und Gott nicht haben. Die leben so reich sie sind, wohlhabend sie sind, weitgehend ungestört. Und es ist nach wie vor eine Minderheit nur, die sagt, ohne Gott geht gar nichts. Ohne Jesus überhaupt nichts in dieser Welt. Aber auch die, die es nicht glauben, sie haben sich nicht selbst geschaffen. Sie haben eine Beziehung zu Gott, in diesem Fall eine gestörte. Sie haben ihn vergessen, sie leben gottlos, ohne Gott. Aber das ändert ja nichts daran, dass er sie geschaffen hat. Gott ist ja nicht nur der Schöpfer der Menschen, solange die Leute das glauben. Das ist ja ein grobes Missverständnis. Die Leute glauben, ich bin durch Zufall entfallen, ihr könnt ja noch nie mal erklären, was ein Zufall ist. Also gut, das ändert überhaupt nichts an der Tatsache, Gott existiert nicht nur so lange, wie wir an ihn glauben. Also jeder hat eine Beziehung zu Gott und das Zweite, jeder hat eine Beziehung zu sich selbst. Das ist ja auch selbstverständlich. Und das merkt man dann vor allen Dingen, wenn diese Beziehung gestört ist. Die ist schon bei vielen spürbar gestört, wenn sie morgens in den Spiegel gucken. Kenne dich zwar nicht, aber ich gucke. Putze trotzdem die Zähne, sagte ein Freund. So dieser Hass, diese Ablehnung, Nase gefällt einem nicht und der Rest gefällt einem auch nicht und einem gefällt einem immer weniger und so. Das heißt, unsere Zeit ist ja gekennzeichnet durch eine tiefe Störung der Verhältnisse, die Menschen zu sich selbst haben. Ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu doof, ich bin zu alt, ich bin zu, wer weiß was. Also alles ist nicht so. Und das ist ein Riesengeschäft. Da können Leute reich werden davon, dass sie rumschnibbeln an uns und uns so machen, wie wir es haben wollen. Und so. Das ist ein großes Elend. Ja. Aber jeder weiß heute, jeder hat eine Beziehung zu sich selbst. Und wenn die kaputt ist, dann ist schlimm. Wenn einer schon mit Hass auf sich selbst aufsteht und durch den Tag geht, und das hängt dann das Nächste, jeder hat eine Beziehung zu anderen Menschen. Ja, das ist auch von Anfang an. Keiner wird geboren ohne eine Mutter, keiner wurde gezeugt ohne einen Vater. Das heißt, wir können gar nicht überleben ohne andere Menschen und das auch, wenn wir mal Phasen im Leben haben, wo wir scheinbar unabhängiger und selbstständiger sind, das hilft gar nicht. Es gibt keinen Menschen, der alleine leben könnte. Wir haben eine absolute Notwendigkeit der Beziehung zu anderen Menschen. Und wenn die gut sind, geht es uns besser, geht es uns gut. Und wenn die schlecht sind, ist schlecht. So. Und die vierte Beziehung, jeder hat eine Beziehung, sag ich mal, zu den Dingen, zur Welt, zur Natur. Zur Luft, die ich atme, wenn die vergiftet ist, sterbe ich. Zum Wasser, das ich trinke, zur Nahrung, die ich esse, zum Haus, in dem ich wohne, diese Materialien. Hat man ja neuerdings entdeckt, dass man auch in Häusern wohnen kann, wo die Baustoffe vergiftet sind und so man krank wird. Das, seit Jahrzehnten ist das in aller Bewusstsein jetzt, das Umweltbewusstsein ist ja erstmal so 40 Jahre alt. Es ist plötzlich aber das große Thema, Gesundheit ist das große Thema. Unser Leben, wir haben alle eine Beziehung zu unserer Umwelt, zu den Dingen. Wenn das schlecht ist, wenn man das Essen missbraucht oder wenn man nicht essen kann, Essstörungen, Bulimie, wenn man die Früchte des Weinbergs nicht genießt, sondern missbraucht, Alkoholabhängigkeit. Das heißt, wir alle wissen, wir haben eine Beziehung zu den Dingen und wenn die nicht gut ist, nicht heilsam ist, gehen wir kaputt. Das heißt, jeder hat diese vierfache Beziehung. Und das lehrt uns die Bibel von der ersten Seite an. Alles durch ihn geschaffen. Und nun ist das so ein Netzwerk, Beziehungen zu Gott, zu mir selbst, zu anderen Menschen, zu den Dingen. Und wenn ich Probleme habe in einer dieser Grundbeziehungen, wirkt sich das auf alle anderen Beziehungen aus. Ist wie so ein Netzwerk, ist ja klar. Was die Leute nicht wahrhaben wollen, müssen wir ihnen sagen. Wenn deine Gottesbeziehung gestört ist, werden alle anderen Beziehungen auch. Die Beziehung zu dir selbst wird gestört sein. Du kannst dein Leben nicht mehr dankbar als Geschenk aus Gottes Hand nehmen. Kannst du beten? Danke dir, Herr, wunderbar sind deine Werke. Das sieht, was mich wunderbar geschaffen. Wunderbar sind deine Werke. Das sieht meine Seele wohl. Sieht ihre Seele das? Dass sie ein wunderbares Werk des Schöpfers sind. Ja, wenn man den Schöpfer nicht sieht in Jesus, verliert man auch den Blick auf das Geschöpf aus dem Blick. So wird man krank an sich selber, hat Streit mit den Nachbarn, führt Erbkriege über die kostbaren Geschenke, die im Laufe des Lebens erworben wurden. Es ist Hass und Streit und vergiftet und versaut sich und andere mit den guten Gaben der Schöpfung. So. Und deshalb ist wichtig zu sagen, es ist eben nicht mehr wie am Anfang bei der Schöpfung, wo Gott sagte, sehr gut, sondern es ist eine gestörte Beziehung. Zunächst einmal ist deutlich, Gott will die Gemeinschaft, das will ich nochmal präzisieren. Gott, der dreieine Gott, ist Gemeinschaft. Wir können das im Schöpfungsgericht lesen und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Das könnte man als die Mehrzahl der Majestät, so nennt man das, Plural Majestatis, lasst uns Menschen machen, sagt Gott zu sich selber. Aber es ist auch schon das Geheimnis des dreieinen Gottes. Denn schon im ersten Satz war ja, der Schöpfer spricht, der Geist Gottes über der Wüste und der Sohn im Worte Gottes präsent. Lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel, über den Himmel, über das Vieh, über das Ganze, über die ganze Erde, über alles Gewürm. Also Gott will, hat uns geschaffen in dieser vierfachen Beziehung zu Gott, zu mir selbst, zu den anderen Menschen und zu den Dingen der Schöpfung. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gott ist ein von Ewigkeit her ein Gemeinschaftswesen, der dreieine Gott. Und er schafft den Menschen, ja, am letzten Schöpfungstag erst zusammen mit den Säugetieren, und dann, aber er nimmt ihn dann noch einmal raus aus allen Geschöpfen, die er geschaffen hat. Anorganische, organische Schöpfung. Er nimmt sie raus und macht ihn besonders. Der Mensch ist ein einzigartiges Geschöpf. Wir haben ganz viel gemeinsam mit den anderen. Nicht wahr? Geschaffen in einer Schöpfungsperiode mit den Säugetieren. Deshalb ist das gar kein Wunder, dass nicht nur zu den Affen und den Pferden und so viele Biologen, viele Gemeinsamkeiten bei Menschen. Es ist alles okay. Das Einzige, das Alleinstellungsmerkmal des Menschen, seine einzigartige Besonderheit im Unterschied zu allen anderen Geschöpfen, heißt, Gott sagt, du sollst mein Spiegelbild sein. Was heißt zu seinem Bilde? Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Wir sehen ja nicht aus wie Gott. Gott hat ja nicht schwarze oder blonde oder graue Haare. Spiegelbild, Ebenbild heißt Spiegelbild. Und Spiegelbild ist etwas, im Spiegel ist ein Bild zu sehen, weil davor jemand steht, der sich im Spiegel spiegelt. Das heißt, das Spiegelbild existiert total im Gegenüber zu dem, der in den Spiegel schaut. Und das will Gott. Er will, dass wir Menschen im Unterschied zu allen anderen Geschöpfen total im Gegenüber zu ihm leben. Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das beten darf. Mit Gott zu Gott du sagen. Und dass der Gotteswort hören darf und Antwort geben darf. Wort und Antwort. Eine Wechselbeziehung zwischen Personen. Er schuf ihn. Er schafft uns in diese Gemeinschaft, in diese besondere Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Und jetzt zur Schöpfungsoffenbarung gehört jetzt, das ist ja so brandaktuell wie nur irgendwas, er schuf sie männlich und weiblich, als Mann und Frau. Das heißt, ich weiß nicht, ob Sie bei Facebook sind wie ich oder so, hab da ein Konto und veröffentliche da Texte, da sind immer 9400 Leute, folgen mir da so und das ist so meine kleine Bibelstunde, da mache ich gelegentlich mal so einen Spruch. Und wenn Sie bei Facebook sich eintragen und auch da Botschaften absetzen oder andere hören wollen, dann dürfen Sie wählen, wenn Sie deutsche Sprache bei Facebook wählen, zwischen 65 Geschlechtern. Sollten Sie englischsprachig sein, dann dürfen Sie wählen zwischen 72 Geschlechtern. Das ist nochmal ein besonderes Facebook-Geheimnis, warum die Englischsprache hier noch haben. Das heißt, das ist ein typisches Kennzeichen unserer Zeit, wir wissen nicht, wer bin ich? Bin ich Mann, bin ich Frau, bin ich was dazwischen, bin ich das Mal, das eine Mal, das andere? Ich bin, was ich fühle, ist das Grunddogma. Ich bin, egal wie ich aussehe, ich bin, was ich fühle, ist das Grunddogma unserer Zeit. Und das ist ja jetzt seit dem letzten Herbst auch Gesetz in Deutschland. Also ganz egal, wie du aussiehst, ob als Mann oder Frau, wenn du zum Standesamt gehst, egal wie ich aussehe, ich fühle mich als eine Frau, dann darf da keiner widersprechen, darf er nicht sagen, zum Arzt schicken, lassen Sie mal untersuchen, was mit Ihnen nicht stimmt, sondern er muss schreiben, wie heißt du? Sagt er, ich heiße jetzt Ulrike, nicht mehr Ulrich. Dann sagt er noch, pass mal auf, das gilt jetzt für ein Jahr. Du kannst frühestens in einem Jahr wiederkommen und sagen, ich habe es mir anders überlegt, ich heiße jetzt was anderes. Gar nichts. dass hinter diesen Tatsachen, wo sie so den Kopf schütteln und denken, wo sind wir geblieben, steckt eine riesige Not in unserer Zeit. Wer bin ich eigentlich? Und niemand kann das doch bestimmen, wer ich bin. Das Grunddogma heißt, ich bin, was ich fühle. Egal, was andere sagen, das ist uns nicht ganz egal. Egal, was mein Körper sagt, ich bin, was ich fühle. Und ich meine, so doof kann man ja gar nicht sein, um nicht zu wissen, Gefühle sind überhaupt nicht stabil. Gefühle kommen und gehen, die wechseln. Also wenn ich also, wer bin ich, die Fundamente meines Lebens auf meine Gefühle gründen muss, heißt das, ich plane das totale Chaos meines Lebens. Das ist die Not unserer Zeit. Und deshalb ist für Christen, und weil Christen da auch mit reingerissen sind, und weil ja viele Christen die Bibel nicht lesen, und weil viele Christen Jesus nicht glauben, dass man Jesus nur kennenlernt, wenn man das Alte Testament auch liest, deshalb sind wir so blöd wie alle. Aber wir müssen es ja nicht sein. Wir können ja lesen, dass in der Offenbarung Gott sich offenbart und er sagt, ich will mit dir eine besondere Personengemeinschaft haben, Spiegelbild, Ebenbild. Und diese Besonderheit schaffe ich, indem ich dich als Mensch schaffe, in der Polarität, im Gegensatz und in der Gemeinschaft von Mann und Frau. Das ist meine heilige Schöpfungsordnung. Das ist nicht deine Wahl. Du hast dich nicht selber gemacht. So ist es. So wie dein Körper es aussieht, so bist du. Und was ich dir sage, gilt als deinem Schöpfer. Du kannst sagen, ich brauche keinen Schöpfer, hau ab, wer bist du? Ich bin Boss. Ich bin, was ich fühle. Und niemand hat ein Recht, das zu bestreiten. So, das ist der selbstbestimmte Mensch unserer Zeit. Und wer das angriff, weiß ich, der hört der Spaß auf. Das können Sie ja heute erleben. Dann hört der Spaß auf. Da fühlen sich Leute persönlich angegriffen, zutiefst beleidigt, in ihrer Menschenwürde, in ihren Grundrechten angegriffen. Und dann geht aber die Post ab. Deshalb ist die, ich sage Ihnen das nur, dass Sie merken, wir reden hier nicht über irgendwelche alten historischen Sachen, sondern das ist das brandheiße Konfliktpotenzial unserer Tage. Gott schafft uns zur Gemeinschaft. Jetzt will ich noch einen Sprung machen und sagen, Jesus wird dann mal gefragt, ja, wie ist das denn mit der Schöpfung? Das funktioniert doch alles nicht mehr so mit Ehe und mit dem. Also, Jesus, der Messias, springen wir ins Neue Testament, Matthäus 19, Vers 3, da traten die Pharisäer zu Jesus und versuchten ihn und sprachen, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach, das war damals eine große Streitfrage und die Gelehrtenschulen der Rabbinen stritten sich darum, strengere und liberalere und die Liberaleren, die sagten also, wenn eine Frau die Suppe anbrennen lässt, dann kann der Mann sagen, geschieden, 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 dann ist sie gehen, muss die gehen. Und andere sagten, nein, nein, nur in ganz schlimmen Fällen von Ehebruch ist Scheidung möglich und so. Das war damals so eine heiße Streitfrage. Und so kommen sie zu Jesus und dann wollen wir mal gucken, was der dazu sagt. Und Jesus antwortete. Und er aber sprach, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen? Jesus verweist auf die Bibel. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau. Also das bezieht sich auf das, was wir gelesen haben. 1. Mose 1. Jetzt zitiert er aber ausdrücklich noch 1. Mose 2, Vers 24. Und sprach, Gott sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Hat Gott gesagt, sagt er. Jesus, der Messias, bestätigt, so sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Eine Reihe von reformierten Pfarrern aus der Schweiz haben vor einigen Jahren, als die Ehe für alle auch dort diskutiert und beschlossen wurde, eine große Gruppe gebildet unter dem Namen Matthäus 19,4. Habt ihr nicht gelesen? Jesus sagt, ja, ihr könnt doch wissen, was es ist. Es steht doch schwarz auf weiß in der Bibel, 1. Kapitel, 1. Mose 1 und 2. Und er bestätigt es. Also Jesus bestätigt erstens die Autorität des Alten Testamentes. Kleiner Hinweis für alle, die sagen, das Alte Testament geht uns das heute nichts an. Und Jesus ist doch so inklusiv unterwegs, er sagt das zu allen, ja und Amen. Wer sich auf Jesus bezieht, muss zur Kenntnis nehmen, Jesus bestätigt die Gültigkeit des Alten Testamentes. Bezieht sich und die Antwort an die schriftgelehrten Kritiker, sagt er, lest die Bibel, habt ihr nicht gelesen? Das ist die Frage, das, was wir heute weiter sagen. Was sollen wir anders sagen, als was Jesus sagt? Habt ihr nicht gelesen? Fragen wir den Bischof der Württembergischen Kirche, wenn er die gleichgeschlechtlichen Paare trauen lassen will. Und die Regenbogengemeinden, habt ihr nicht gelesen? Wir können uns auch weiter streiten, wir können auch kluge Argumente noch suchen. Aber erstmal ist die Entscheidung, gilt das Wort von Jesus, dass das alttestamentliche Wort über die Schöpfung von Mann und Frau Offenbarung ist. Es wird nicht aus der Biologie abgeleitet und nicht aus der Befindlichkeit der Psychologie, was auch immer noch als Gefühl, wie fühle ich mich als Gender, sondern es ist eine Schöpfungsoffenbarung, von der wir ausgehen. So. Aber Jesus bestätigt das als ursprünglich gültig. Aber da ja die Beziehung zu Gott nicht mehr intakt ist, sondern durch Misstrauen und Rebellion gestört ist, ist das ja auch alles nicht mehr so selbstverständlich. Das wusste ja auch Jesus. Und deshalb kommt er zur Rettung. Aber das Erstevangelium, also die Ankündigung, wie denn der gebrochene Bund, die zerstörte Beziehung zu Gott und damit die gestörte Beziehung aller anderen, zu mir selbst, zu den anderen Menschen, zu den Dingen, wie das denn geheilt werden kann, das wird bereits im sogenannten Erstevangelium, Brotevangelium nennt man diesen Satz, aus der Urgeschichte 1. Mose 3, Vers 15. Also es gibt die Versuchungsgeschichte, sollte Gott gesagt haben, die Schlange, der Verführer in Gestalt der Schlange, der Eva sollte gesagt haben, da wird er keine Grenzen setzen, sein wie Gott, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet selbstbestimmt die letzte Autorität sagen, ihr, natürlich, es wird euch gut gehen, natürlich, guten Appetit. Sie essen von der Frucht und dann kommt der Bruch, der Fluch, die Trennung von Gott, die Scham, die Aufdeckung der Schuld, das Fliehen vor Gott. Und dann lesen wir in Kapitel 1. Mose 3, Vers 3, dass Gott, der Herr, zur Schlange spricht. Weil du das getan hast, also die Verführung, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. In diesem Satz haben die Ausleger der Bibel in der ganzen Geschichte gesagt, das ganze Evangelium schon auf den ersten Seiten der Bibel. Denn das ist natürlich ein Doppeltes. Hier ist einmal eine Verfluchung des Geschöpfs, der Schlange. Und da gibt es natürlich bis heute so giftige Schlangen, sind gefährlich, wenn die einen stechen. Also es gibt diese Feindschaft zwischen diesem schleichenden Viehzeug da und den Menschen. Aber es ist auch die tiefe Bedeutung, die Schlange steht für den Feind Gottes, für den Verführer und die Feindschaft zwischen Satan und dem Menschen und Satan und dem Mensch gewordenen Sohn Gottes. Wenn Sie jetzt das Neue Testament lesen, das kann ich jetzt nur ganz schnell zusammenfassend sagen, da merken Sie, dass die ganzen Evangelien übermäßig stark dadurch bestimmt sind, dass Jesus kämpft mit dem Teufel, dem Feind Gottes. Nicht wahr? Nach der Taufe, nachdem seine Sendung bestätigt ist, führt der Teufel ihn in die Wüste und versucht ihm und bietet ihm an, was er gar nicht zu bieten hat. Und Jesus besteht diese Probe. Und dann, wenn Sie Evangelien lesen, ungewöhnlich häufig passiert es, dass von Dämonen Besessene zu Jesus kommen. Und er das Machtwort schreit, ruft der Befreiung. Lukas 10, Vers 18, da sagt Jesus, ich sah den Satan vom Himmel herabstürzen wie einen Blitz. Das heißt, er sieht den Sturz der Macht des Satans durch sein Kommen. Oder in Johannes 8, Vers 43 folgende, da sagt der Teufel, er sagt seinen Gegnern, ihr versteht mich nicht, ihr wollt mich nicht hören, weil ihr Kinder des Teufels seid. Ihr lasst euch vom Feind Gottes belügen und betrügen. Dann sagt er ist ein Lügner und ein Mörder von Anfang an. Das heißt, er ist ein Lügner, weil er euch immer verspricht, ihr werdet glücklich, wenn ihr Gott absagt, Gott vergesst und mir euch selbst füllt. Höre auf dein Herz. Das ist der Ratschlag des Teufels. Und er sagt, er ist ein Lügner und ein Mörder von Anfang an. Das heißt, seine Strategie ist immer zu verführen, zu verlocken, um unsere Gottesbeziehung zu zerstören, um unser Leben kaputt zu machen in Zeit und Ewigkeit. Ein Lügner von Anfang an. Das ganze Werk von Jesus ist, er ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Kann man ja sagen, also erst mit dem Teufel, ja, glaubst du an den Teufel? Ich glaube an Jesus. Was heißt, ich glaube an den Teufel? Glauben heißt doch, ich vertraue Jesus, ich vertraue doch nicht dem Teufel. Aber weil ich Jesus vertraue, der Schöpfer und Erhalter und Vollender der Welt ist, glaube ich auch, dass er die Wirklichkeit besser kennt als ich und alle anderen Klugschwätzer. Und er sagt, dass es nicht nur das Böse gibt, das wir Menschen tun und verursachen, sondern dass es auch den Bösen als eine dämonische, satanische Macht in der unsichtbaren Welt Gottes gibt. Die ganze Bibel, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten der Finsternis. Und Jesus ist gekommen, der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und ich finde das so befreiend, dass ich sagen kann, meine Güte, das Böse, das ich erlebe in dieser Welt, ist ja schon an sich, schon das Sichtbare ist so übermächtig stark, also was in Politik da läuft und welche Narren uns weltweit regieren und von welchen Mördern wir im Augenblick abhängig wieder sind, die entscheiden darüber, wie es uns morgen und übermorgen gehen soll. Da sitzen wir, lesen das in Zeitungen, manche lesen schon keine mehr, weil es macht uns total ohnmächtig. Und er sagt, ja Jesus, mach mal halblang. Das Sichtbare macht dich ohnmächtig genug. Du solltest wissen, es gibt eine viel tiefere Macht dahinter. Es gibt eine Macht der Zerstörung der Dämonen und des Teufels. Aber die Nachricht heißt, Jesus ist der Sieger. Jesus ist der Sieger. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir feiern den Sieg von Golgatha. Und deshalb feiern wir jeden Sonntag als Auferstehungstag. Und ich verstehe bis heute nicht, dass es Christenmenschen gibt, die einen Sonntag ohne das 42 Fieber haben, ertragen, nicht in einen Gottesdienst zu gehen. Denn das sind unsere Revolutionsfeiern, wo wir uns Woche für Woche vergegenwärtigen, der Herr ist Sieger. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt, sein sind auch wir. Versteht, warum Jesus das sagt? Die Schriften des Alten Testaments bezeugen mich. Wir brauchen diesen Schöpfungshorizont, diesen weiten Horizont, damit unser Glaube nicht in der Enge unseres persönlichen Gefühlslebens, wenn unser Glauben reduziert wird auf unsere Gedanken und unser Gefühl, dann ersticken wir an dieser Enge des persönlichen Glaubenslebens, was mal schwankt und mal so ist, mal so. Deshalb weitet uns die Bibel. Habt ihr nicht gelesen? Da meint er Altes und Neues Testament. Die große Weite. Wenn das heute Morgen gelungen ist, dass ich Ihnen Appetit mache, eine Sehnsucht schenke, dass Sie den Horizont durchbrechen, dass Sie die ganze Bibel verschlingend lesen, ruhig alles das überlesen, was man auf dem Planeten nicht versteht, kriegen wir alles später. Wir kommen ja wieder vorbei. Wir kommen ja wieder. Es ist ja Zeit und das, was wir in dieser Zeit nicht verstehen, das bringt er uns bei in Ewigkeit. Das ist doch eine wunderbare Wahrheit. Und wir machen hier morgen früh weiter, lesen das Alte Testament. Wir singen jetzt miteinander das Lied 198. 198, lobe den Herrn, o meine Seele. Und wir singen die Strophen 1, 3, 4 und 4a steht hier noch. Ah, doch, hier steht ein 4a. 1, 3, 4 und 4a. Lobe den Herrn, o meine Seele. Ich lade Sie ein, mit mir zu beten. Herr, so beten wir dich an. Du bist Schöpfer, Erhalter, Erlöser, Richter und Vollender der Welt. Wir danken dir für die unendliche Liebe, dass du uns und jeden Einzelnen so persönlich wertschätzt und ansiehst, geschaffen hast, erhalten hast und zurücklieben willst zu dir. So danke wir dir, dass du gekommen bist, Mensch geworden, wie wir. Unsere Last getragen, unsere Sünden weggetragen ans Kreuz, bestätigt in der Auferstehung, erhöht zur Rechten Gottes und jetzt zur Rechten Gottes für uns eintrittst. Wir danken dir dafür. Bei dir haben wir unsere Zuflucht und wir bitten, dass du unser Leben und Denken prägst, uns rausführst aus der Enge unserer egoistischen Gefühle in die Weite deiner Herrlichkeit und Barmherzigkeit. So rufen wir dich an als den Vater. Wir wollen miteinander beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt kommen die Verlautbarungen. Hier steht auf meinem Zettel, dass ich noch sagen darf, wofür Sie ein Opfer geben dürfen. Und Schwestern sind so großzügig zu sagen, dass die Sammlung in diesem Gottesdienst für das Netzwerk Bibel und Bekenntnis sein soll. Nun sagen manche vielleicht, was ist denn das? Das ist ein Fischernetz oder was? Ja, ist auch ein Fischernetz, aber es ist eine Verbindung von einigen tausend Christen, Deutschland, Schweiz und der Österreich, fast seit 10 Jahren gibt es das. Und wir haben uns verbunden und haben eigentlich nur ein Ziel. Wir möchten eine klare Stimme für das Evangelium und die Gültigkeit der Heiligen Schrift als Wort Gottes sein und wollen den verunsicherten Christen, die in vielen Gemeinden und Kirchen heute hin und her gerissen sind zwischen den Fronten. Und da sind manche Probleme ja auch schwierig. Und manche sagen, ach, ich verstehe das auch alles nicht, ich kann nicht all diese Bücher lesen, wie soll ich das? Und da haben wir uns vorgenommen, dass wir manches von dem aufbereiten, Vorträge halten, zum Beispiel auf unserer Internetseite www.bibel und Bekenntnis, ein Wort geschrieben, Bibel und Bekenntnis, klein, ein Wort.de oder in einer sogenannten Mediathek mit Vorträgen, die heißt offen.bar. Wenn Sie zu der gesegneten Generation gehören, die mit solchen Apparaten hier nicht so viel anfangen können und Internet und wie es ist, sollten Sie Enkel haben oder in der Verwandtschaft kleine Kinder rumlaufen sehen. Ab 4 Jahre können Sie die zu Kuchen, Bonbons, Schokolade einladen und sagen, komm, erklär mir das mal. Wie kriege ich Bibel und Bekenntnis und Offenpunkt bar? Und da bup, 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 sind die da auf ihrer Nähmaschine unterwegs, wischen, waschen auf ihren Smartphones und Oma und Opa kriegen die ganze wunderbare Welt, der viel Schrott ist, aber auch das Wort Gottes in einer Weise verkündet werden kann, wie wir das noch nie hatten. Zu Tausenden, aber Tausenden von Menschen. Und da bin ich sehr, sehr begeistert. Und nur, um das zu machen, um dieses Feld nicht dem Feind zu überlassen, denn die stecken da Millionen und Milliarden rein, um Pornografie und alle möglichen Schrott und Dreck so zu verbreiten. Aber wir brauchen Geld, um Fernsehaufnahmen zu machen, junge Leute, die viel Zeit damit zu bringen, um diese Texte lesbar zu machen für möglichst viele. Mit frischem Gesicht, das muss gut gemacht werden. Es kostet leider Geld. Ich bin dankbar, dass ich eigentlich, also so eine Werberede wie heute für Finanzen, habe ich glaube ich 10 Jahre nicht gehalten. Aber Gott hat uns immer genau das gegeben, was wir brauchen. Schwester Heidi ist mit in unserem Leitungskreis. Und wir sehen ja die Zahlen und staunen immer. Und wenn Sie uns in diesem Dienst unterstützen wollen, dann sage ich ganz herzlichen Dank für all die da kräftig arbeiten.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Pazani. Ohne Jesus geht gar nichts. Diese Realität, die uns umgibt und in uns lebt. Ja, und es geht ja weiter mit Jesus im Alten Testament, wie Sie schon gesagt haben. Morgen, Montag bis Freitag, 9.45 Uhr und abends 19 Uhr. Am Dienstag ist ein Frageabend, auch 19 Uhr. Und heute Abend sind Sie ja in Liebenzell, bei der Liebenzeller Gemeinschaft in Schwenningen. Und da ist ein Vortragsabend, also als Vorbereitungsabend für das Hoffnungsfestival, veranstaltet von vielen Gemeinden, 18.30 Uhr. Ja, und dann ist wieder Gottesdienst. Nächsten Sonntag laden wir auch herzlich ein. Und würden Sie uns den Segen zusprechen?
Der ist übrigens derselbe, wenn Schwester Doris den zuspricht. Das geht auch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.